Wer unsere Folge gehört hat, der kleine Wassermann, da geht es auch um das Neunauge und so nennt der Felix sein Glied.
Das ist auch wirklich besonders fies für alle, die das mal gegoogelt haben. Über meinen Penis kann man viel Schlimmes sagen, aber das ist wirklich eine Frechheit.
Ausnahme der Rose.
Motor an, Leinen los und alle Augen Richtung zweiköpfige Schlange auf 9 Uhr. Ausnahme der Rose ist wieder da. Erkundet mit uns heute den größten Horrormythos seit Bigfoot, Yeti und Elon Musk. Nessie. Begrüßt dazu den einäugigen Skipper mit dem Popeye-Gesicht.
Linus Volkmann.
Und sein Steuerrad, das er auch in wilden Stürmen fest umklammert hält. Mich, Felix Scharlau. Heute hören wir die Europa-Grusel-Serienfolge Nessie, das Ungeheuer von Loch Ness.
Das ist das Ungeheuer. Nein! Gibt es wirklich? Mein Gott, es gibt Nessie wirklich. Weg von hier. Wo ist denn bloß dieses blöde Boot?
Der Sommer geht, Ausnahme der Rose ist wieder da. Hallo, wir freuen uns mal wieder für euch ein Hörspiel besprechen zu dürfen. Denn bei diesem Podcast wird immer ein Hörspiel ausgewählt. Einmal mache ich das, einmal Linus und dann wird drüber geredet. Und am Schluss gibt es ein Quiz, aber viel wichtiger, hier ist der Mann, auf den ihr gewartet habt. Linus, wie geht's dir?
Ja, hallo Felix. Ach, wir haben uns ja den ganzen Sommer kaum gesehen und jetzt geht's wieder los. Eben ein tränenreiches Gespräch noch geführt. Ja. Ich hoffe, man merkt es vielleicht auch, dass wir wieder ganz neu emotional durcheinander gewürfelt sind und bereit sind für die großen Aufgaben, die dieser Podcast an uns stellt. Aber ich frag dich mal, was hast du denn im Sommer gemacht?
Je länger die Sommerpause, desto größer die Lebenserfahrung, die man in der Zeit sammelt. Ich habe tatsächlich viel erlebt, sage ich ja sonst nicht oft, aber es waren viele Sachen dabei. Es gab diese Radtour, über die ich auch schon im Podcast gesprochen hatte. Dann hier, weißt ja, ich bin so Fan von so kleinen Indie-Bands. Da hatte ich mich doch so gefreut, dass ich Tickets bekommen habe. Kennt ihr wahrscheinlich nicht die Künstlerin Taylor Swift, hieß die. Da bin ich ja gewesen und auch sonst Urlaub, dies, das, jenes.
Oh wow, also das klingt ja wirklich nach viel, aber man muss es ins Verhältnis setzen. Wir haben ja immer 8 Monate Sommerpause, da ist dann auch schon mal Zeit.
Ja, also. Absolut. Ach so, und ich habe noch 4 Kinder bekommen in der Zeit.
Wunderbar. Ach Felix, du bist ein Mann der Überraschungen, würde ich sagen. Mhm. Ich hatte übrigens eine Magenspiegelung. Aber keine Sorge, Felix, also es ist alles in Ordnung. Der Fachbegriff ist Hypochondrie. Deshalb, ich habe es einfach mehr so aus Bock gemacht.
Sehr gut. Hast du Reflux gehabt oder was sind die Symptome? Ich frage deshalb, weil du ahnst, dass ich letzte Woche einen Termin für eine Magenspiegelung ausgemacht habe.
Ja, aber ich finde so Reflux, das ist so die Antwort auf alles. So wenn man irgendwie so tun würde, als wäre man Internist und dann so ein Fake-Schild an seine Tür machen würde und sagt dann ein Jahr lang jedem, der kommt, das ist Reflux, würde man nicht auffallen. Also deshalb bin ich jetzt nicht so sicher, dass du vollkommen richtig liegst. Es ist Reflux gewesen, ja.
Sehr also, gut. Darüber hätten wir tatsächlich, also jetzt, die Leute denken, dass es inszeniert, aber ich hätte gerne darüber mit dir vorher schon mal gesprochen. Das sind so diese Sachen, die wir nicht miteinander irgendwie so erlebt haben im Sommer. Diese Gespräche, die haben mir gefehlt, weil ich habe wirklich Probleme körperliche. Ich habe körperliche Probleme. Und auch jetzt mit Hängen und Würgen noch einen Termin dieses Jahr bekommen für eine Magenspiegelung.
Das Witzige ist, ich habe auch einen noch gemacht und der ist quasi erst im März nächsten Jahres in so einem guten Restaurant, wollte ich schon sagen. Wo macht man das? Im Krankenhaus. Ja. Und dann habe ich aber dann mich so in so einem etwas schäbigeren oder etwas einfachen dazwischen schieben lassen. Und da habe ich auch schon gedacht, so, oh, weiß ich nicht, warum ich da freiwillig hingehe, als ich dann da war, so Krankenhaus. Man sieht's ja immer im Fernsehen, da ist ja alles immer so schön und so aufgeräumt. Das ist ja in echt gar nicht mehr so. Nee. Aber deshalb, alle, die vielleicht Probleme haben mit dem Magen, Stichwort Reflux, ich habe noch einen Termin im März, den ich nicht abgesagt habe, weil ich natürlich so aus Sicherheitsgründen wollte ich den erstmal machen und jetzt habe ich den noch in dem Bethanien-Krankenhaus in Frankfurt. Mhm. Also verkaufen. Wer sich dafür interessiert, ja?
Ich würde den verkaufen. Also ich meine, März, ehrlich gesagt, März ist jetzt nicht so ein heißer Termin. Also,
aber muss man sich mal vorstellen, ja.
Aber Leute wie Linus sind der Grund, weshalb ich keinen bekomme. Weil die alle dann immer 4 ausmachen, dann gehen sie nicht mehr hin. So.
Genau, und dann bei myhammer.de versteigern.
Ja, genau, myhammer.de, die große Terminversteigerungsplattform. Ja, und sonst, außer Magenschmerzen und so ein Kribbeln hinter dem Brustbein und Speiseröhre und morgens wacht man auf und hat so einen sauren Geschmack im Mund, hast du sonst noch was erlebt?
Ja, das Geheimnis des Sommers, das Geheimnis unseres Sommers sollte es ja werden. Ich war ja viel in Köln, Felix, und hatte gedacht, so, wir sehen uns öfters, aber du hast mir dann immer gesagt, so, ach nee, ich gehe auf eine Brücke, ich spiele Bretterwand hinten bei den Garagen, ich trenne den Müll. Also deshalb, also ich habe viel von Köln miterlebt in diesem Sommer.
Ja, ist doch auch schön hier. Aber wir haben das im Vorfeld schon geklärt, es gab da 1-2 Missverständnisse auch, aber zum Beispiel war ich gar nicht im Land, als Linus mir vorwerfen wollte, ich sei nicht zu seiner Veranstaltung gekommen. Es tut mir leid, dass ich dafür nicht eingeflogen bin. Das machen wir privat miteinander aus, würde ich sagen.
Nein, nein, Felix, das ist jetzt wirklich alles geklärt. Ich bin dir so dankbar, dass du einmal dabei warst. Also mehr, ich weiß auch nicht, warum ich mehr verlangt habe.
Okay, alles klar. Willst du noch was loswerden? Weil wir waren wirklich lange weg. Ich weiß gar nicht mehr, wie das hier funktioniert. Ich ahne aber, dass irgendwann kommen mal Feedbacks, die man vorlesen könnte. Willst du da schon hingehen oder?
Doch, ja, auf jeden Fall. Also dieses Geplänkel, das wird sich ja durch den ganzen Abend ziehen, wer unseren Podcast noch nicht so kennt. Also es ist sehr faktisch aufgeladen, aber es gibt immer wieder auch so persönliche Momente, wo wir nochmal einhaken können. Ja. Also keine Sorge, Felix, auch das kommt nicht zu kurz. Aber lass uns doch mal im Protokoll voranschreiten. Und du hast es gesagt, das Protokoll sagt Feedback. Wir sind ein Podcast, der ist so beliebt, wir kriegen Post.
Ja, das stimmt. Es haben viele Leute geschrieben. Vielen Dank auch an alle, die an uns gedacht haben im Sommer. Manchen fällt es ja auch schwer, dass wir nicht da sind. Aber so schlimm ist das alles gar nicht. Ne? Ihr kriegt eure Zeit auch andersrum, denke ich mal. Aber trotzdem, vielen Dank, freut uns. Wir leiten das dann immer uns gegenseitig weiter. Genau, geschrieben hat Theresa. Auch eine sehr sommerliche Nachricht, die aber dann so diesen typischen Hüttenhorror-Spin nimmt. Ne? Wir werden noch drüber reden. Schönen guten Tag. Ich mache gerade eine Wanderung durch den Schwarzwald und habe gestern Nacht mein Zelt an einer Lichtung aufgestellt und dabei eure Folge Barbie übernachtet bei Nina gehört. Ich hatte früher auch mal ein Barbie-Hörspiel, das ich sehr geliebt habe. Ihr hattet ja noch darüber gesprochen, dass es bei Europa anscheinend nur ein Geräusch für bedrohliche Tiere gibt, siehe Todesratte. War alles sehr lustig, bis ich nachts glaubte, exakt dieses Geräusch vor dem Zelt zu hören. Wahrscheinlich nur ein Fuchs. Ich musste aber eher lachen, weil es so gut gepasst hat. Danke für eure Arbeit. Arbeit ist in Anführungszeichen geschrieben. Danke. Theresa, worüber willst du zuerst reden?
Es ist Wahnsinn, ne? Da wird ja wirklich sehr viel angeboten. Also erstmal danke an Theresa. Ich war ja mal in der Stadtzeitung als Praktikant, so anno dazu mal. Und da war ich schon in den Ende der 90er, war ich schon abgestellt, die Leserbriefe zu erfinden, weil es keine gab. und die Leserbriefe, die man bekommt, ich bin ja jetzt immer noch bei einem Musikmagazin, das steht immer nur drinnen so, ich deabonniere, weil ihr gendert.
Und es ist eigentlich Moment, kriegen wir auch die ganze Zeit, ne? So ist es nicht.
Ja, die leitest du mir zum Glück nicht weiter. Also ich will sagen, das ist so ein Leserbrief, der ist zu schön eigentlich, um wahr zu sein. Er ist kompakt, er hat eine emotionale Geschichte, also wirklich eine Story und eine Wendung und bezieht sich noch auf Hörspiele, auf uns, auf Reisen. Ich liebe ihn.
Ja, und ich hatte ja auch schon das Stichwort gegeben, Hüttenhorror, ne? Also dieses Genre, das auch so ganz in der Natur irgendwo im Wald so anfängt und dann passiert irgendwas ganz Schlimmes. Und das finde ich ein super Einstieg hier, weil zum Beispiel bei Only Murders in the Building, was du ja so gerne magst, sieht man das ja, wie der Podcast, also das, ihr hört gerade einen Podcast, falls es euch nicht auffällt, wie dieses riesige Kulturphänomen so in die Alltagsfiktion so reindringt. Ne? Bei Only Murders in the Building geht es ja auch darum, dass die einen True Crime Podcast da machen. Und hier ist das auch so, das wäre so ein richtig geiler Einstieg für so einen neuen Horrorfilm, dass jemand da einfach so sitzt und hört dann so einen Podcast und dann hahaha, hat ein Geräusch und dann war es etwa doch kein Fuchs. Und am nächsten Tag findet man dann so die Blutspuren und so weiter. Ne? Super, hat mir sehr gut gefallen. Vielen Dank für die Nachricht.
Ja, kannst du nicht vielleicht für Theresa und für alle anderen, die nochmal zelten gehen, diesen Sound auch einspielen, was sie da gehört hat? Ich glaube, das wäre ganz schön.
Lass sie mich!
Ja, da hätte ich mich auch gefürchtet, Felix, muss ich sagen. Bin ja recht unerschrocken.
Ich denke gerade erst drüber nach. Wenn Füchse da rumschleichen, finde ich auch jetzt nicht ohne. Also was wollen die?
Gestreichelt werden.
Füchse locken bestimmt Bären an. Ja, gestreichelt werden. Vielleicht war es auch ein Luchs. Kann auch sein, Schwarzwald. Naja, aber du hast ja, glaube ich, auch Post bekommen.
Genau, ich lese uns auch nochmal einen schönen Brief vor. Er beginnt richtig literarisch. Ach, ach, ach. Ich finde es richtig toll, dass ihr, obwohl ihr wahrscheinlich die einzigen über 30-Jährigen seid, die länger Sommerferien haben als ein Grundschüler, es trotzdem schafft, den einarmigen Banditen mal einen guten Mann sein zu lassen und uns Stubenhockern und Nachteulen hin und wieder mal einen Brocken zuwerft. Damit wir uns nicht wie Aasfresser mit dem alten Zeugs über Wasser halten müssen. Bitte denkt daran, die meisten anderen Podcasts sind scheiße. Ich habe sogar letztens aus Verzweiflung den Supernasen-Podcast mit Thomas Gottschalk und so einer anderen Knalltüte gehört und dabei fast geweint. In rasender Verzweiflung eine Stubeneule. Unterzeichnet mit Brenneth.
Mhm. Das ist ein adliger Name.
Ich glaube, ist das nicht so eine Figur wieder aus eurem verrückten Drei-Fragezeichen-Universum?
Patrick und Brenneth. Ich glaube, die genau. Namen werden anders geschrieben, anders ausgesprochen. Aber wer weiß, vielleicht ist das irgendwie eine Nebenfigur, das kann sein.
Ja, das bezieht sich auf unsere Shorts, wenn ich das nochmal sagen soll. Also du hast ja ein Format erfunden, auch etwas, was mich natürlich wahnsinnig frustriert hat, dass du gesagt hast, wir gehen früher in die Sommerpause, um mir dann nach einer Woche zu schreiben, hier sind meine aufwendigen Kurzporträts. Und die haben wir dann so verteilt. Und ich war so wütend, Felix, dass ich nicht auf das Thema eingegangen bin, da irgendwie mal was Aktuelles abzufrühstücken. Du hast da ja interessante Sachen gemacht, dieses Lost in Neulich und dieses andere Found-Footage-Ding. Und dann habe ich gesagt, nee, ich bin so wütend, ich mache jetzt die erste Drei-Fragezeichen-Folge, der Super-Papagei. So war's.
Das ist alles bei mir angekommen. Wir haben hier ja die Tradition, dass am Anfang wurde behauptet, ich wäre mehr so der Drei-Fragezeichen-Typ und eher so der TKKG-Typ. Das hat Linus nicht auf sich sitzen lassen, deswegen bringt er jetzt die ganze Zeit Drei-Fragezeichen-Hörspiele ein. Er hat wahrscheinlich jetzt schon mehr vorgeschlagen als ich. Ja, ist doch schön, wenn man auch Ambitionen hat und sei es nur, den anderen zu überholen.
Ja, furchtbar, Felix. Eigentlich möchte ich mit dir Hand in Hand über eine Wiese laufen. Wie Gott uns schuf.
Ja, im Hintergrund so ein Rattengeräusch. Wenn ihr uns schreiben wollt, ausnahmederose@gmx.de, diese herrliche Adresse ist immer noch euer Kontaktweg zu uns. Ihr könnt aber auch mal gucken, wir sind auf Instagram, da kann man uns folgen. Ich habe sogar irgendwann mal Ausnahme der Rose auf Instagram irgendwie geblockt. Aber ich war dann zu träge, irgendwelchen Content drauf zu schaufeln. Ich dachte, vielleicht machen wir das, wenn wir irgendwie Millionen Hörer haben. Aber schon mal gesichert, ne? Genau, und ihr könnt uns auch, wenn ihr wollt, ein bisschen Geld zukommen lassen. Wenn ihr unsere Arbeit hier unterstützen wollt, müsst ihr aber nicht. Das läuft über ausnahmederose@gmx.de bei PayPal zum Beispiel.
Ja, Fun Fact, wir haben das ja jetzt schon länger am Laufen auch, diese PayPal-Möglichkeit. Und ich habe noch keinen Cent gesehen, Felix.
Ja, weil du das Geld nicht abgefragt hast. Ich habe dir zweimal geschrieben deswegen. Hier deine 8 Euro. Nee, im Ernst, vielen Dank. Es war wirklich wirklich toll, wie viel das manchen Menschen bedeutet.
Das, ja, damit ich weiß schon, dass es aber nur die Hälfte für dich ist.
Ja, ja. Aber ich mache jetzt so einen Hallraum mache ich jetzt gerade auf. Ich sage, es ist toll zu sehen, was es den Menschen bedeutet. Da denkt man jetzt schon, das war ja auch unsere Hoffnung, dass ich so ein Aldi-Erbe vielleicht hier Teil der Hörerschaft ist und einfach mal so 2 Millionen rüberschiebt. Einfach so. Ne? Die Chance will man nicht verpassen. Ist noch nicht passiert. Noch nicht ganz.
Ja, aber danke für eure Zuwendung. Wir wissen das sehr zu schätzen. Aber eigentlich die größte Belohnung ist, dass wir diesen Podcast machen dürfen, sage ich mal so.
Ja, absolut. Ihr könnt auch kommentieren, neuerdings, oder seit einem halben Jahr, glaube ich, auf Spotify, wenn ihr da immer noch seid. Ansonsten Sterne vergeben, weiterempfehlen. Das würde uns sehr freuen. Aber jetzt gehen wir mal rein, denn ich habe schon wieder vergessen, worum es geht. So lange haben wir jetzt geredet. Es geht ja um Nessie, diesen Superstar.
Sag mal, du scheinst wirklich diesen Unsinn zu glauben. Nessie, das Ungeheuer.
Ob da nun etwas im See ist oder nicht, Dr. Morgan und Mr. Stockton sind absolut sicher. Und ich habe auch keinen Grund daran zu zweifeln.
Ich lag mich kaputt.
Da draußen auf dem See.
Da erklang schon die schöne, schnarrende Stimme von Horst Frank. Was will man mehr, frage ich dich, Linus.
Nichts.
Rhetorische Frage.
Ja. Nichts,
genau. So, Punkt, genau. Das wäre es dann auch für heute. Nein, Nessie, das Ungeheuer von Loch Ness. Erstmal, kanntest du das Hörspiel? Ich gehe ja davon aus, dass du es kanntest.
Ja, ich habe es ja vorhin schon hochgehalten. Ich bin stolzer Besitzer der CD. Nessie, das Ungeheuer von Loch Ness. Du hast mich mal so kurz, hast du mir die Möhre vor die Nase gehalten. Es sei irgendwas wert. Aber dann hast du gemeint, nur wenn man das in der Dreierbox hätte. Oder wie war das?
Also ich möchte jetzt nicht die Hand dafür ins Feuer legen. Ich glaube, dass diese, es gab so Boxen, ich glaube, die sind was wert, bisschen. Was übrigens was wert ist, wenn du es verkaufen willst. Ich habe Linus. Ich schenke ihm nicht immer was zum Geburtstag. Das ist korrekt. Ich habe dir aber mal geschenkt diese Europa-Chronik.
Oh ja, die ist geil.
Die ist geil wertvoll. Kannst du für 200 Euro verkaufen.
Das ist ja so lustig, dass Europa bringt ja immer mal wieder so relativ handmade Bücher über sich selber raus. Und die heißen dann immer die Hörspielkönigin. Und jetzt habe ich gesehen, dass C.W. Rodenwald, jemand, der sehr eng mit dem Phänomen Europa auch verbandelt ist, dass der jetzt die Autobiografie schreibt zu eben dem Label und vor allem ihrer eigenen Heike Dine Körting. Und es heißt wieder die Hörspielkönigin. Ich hab diverse Bücher schon, die alle so ein bisschen seltsam sind, so ein bisschen zu selber gemacht. Aber das ist jetzt hoffentlich so mal die offizielle.
Alle 200 Euro wert. Deswegen sagen wir euch, wenn dieses Buch rauskommt, diese Biografie, die wird bestimmt auch wieder verknappt, kauft einfach mal 40 Exemplare. Über unseren Affiliate-Link. Nee, wir haben keinen. Aber bestimmt bald was wert. Wo waren wir stehen geblieben? Das Hörspiel.
Genau, das Hörspiel. Es ist tatsächlich so, dass ich mich auch damit mit Hörspielen gerade befasst hatte und war auch wieder in der Gruselserie drin und habe mich dann erschrocken, dass du plötzlich wieder eben mit dieser Reihe kamst. Das ist eben eine Reihe von Europa, die hatte 18 Folgen und wird jetzt weitergeführt noch mit neuen Sachen. Aber wir reden natürlich mehr so über die Klassiker, diese ersten 18. Und da habe ich eine Folge gefunden und dachte so, die ist perfekt für Ausnahme der Rose. Und das war aber nicht Nessie. Und dann dachte ich so, oh blöd, jetzt muss ich mir das wieder ein bisschen verknappen. Aber ehrlich gesagt muss ich sagen, du hast recht, das ist eine tolle Folge und es ist eine tolle Folge auch, um darüber zu reden. Ich war nicht so zufrieden. Wir haben ja schon zweimal die Gruselserie gemacht, aber das willst du ja eh gleich erzählen.
Geht ganz schnell. Wir haben die Gruselserie schon besprochen, wie Linus sagt, und zwar in unserer Folge Nummer 23, die Nacht der Todesratte, wo das berühmte Geräusch seinen Anfang nahm. Und zwar war das 2022 und in Folge 4 bereits die Begegnung mit der Mördermumie.
Ja, und ich war wahnsinnig enttäuscht, weil ich so großer Fan bin von dieser Serie und dachte so, okay, was Felix genommen hat, die Mördermumie, das war totaler Mist natürlich, weil das ist so eine große Erzählung, die kannst du schlecht wiedergeben im Podcast. Und ich habe mich dann bei der Todesratte, dachte ich so, jetzt, das ist die richtige, aber dieses Gerenne durch Brest, da habe ich mich auch etwas täuschen lassen von diesem grellen, tollen Monster von der Todesratte, aber das fand ich auch nicht so eine gute Folge, um darüber zu reden. Und ich finde, Nessie, das ist gut. Das entspricht der Serie, über die kann man gut reden, über diese Folge. Also deshalb bin ich sehr froh, dass wir das gewählt haben. Und ich liebe die Folge. Ich habe sie früher nicht gemocht, wenn ich das noch sagen darf. Als Kind wollte ich mich mal so schocken lassen von dieser Reihe und war von den paar Folgen enttäuscht, die nicht so gruselig waren. Und das war eine davon. Und deshalb habe ich die immer nicht so zu schätzen gewusst, weil die hat mehr geplänkelt, die hat halt mehr Wortwitz. Und das ist genau das, jetzt wo ich alt bin, worauf ich angesprochen bin. Also, love it.
Willkommen im Podcast von Thomas Gottschalk und Mike Krüger. Jetzt, wo wir alt sind, können wir richtig reden. Ich hatte im Hinterkopf, es gibt eine Folge in dieser Reihe der Gruselserie, wo irgendwas mit einem See ist und Wasser und die ich so gut fand. Und dann habe ich zuerst gehört, das Ungeheuer aus der Tiefe. Fand ich total scheiße. Spielt so an der Adria. Fand ich total blöd, obwohl da so ganz interessante Konventionen sind. Und da hatte ich schon das Manuskript angelegt für diese Folge. Dachte so, nee, das möchte ich jetzt nicht besprechen. Muss doch die andere gewesen sein. Dann bin ich bei Nessie gelandet. Und die fand ich ein bisschen besser. Ja, ich weiß schon, was du meinst. Sie hat so eine Classic-Atmosphäre. Aber, und ist nicht so gruselig, das stimmt schon. Aber so psychologisch ganz gut. Und einfach, ja, wie so ein Film, den man so einfach so ein Popcorn-Kino ist das, ne? Generell habe ich den Verdacht, bisschen geworden, dass die Gruselserie an sich mich nicht mehr so umhaut. Ich müsste mal diese ganzen Vampir-Dinger mir mal anhören, mal wieder nach Jahren. aber ich glaube, ich bin da vielleicht so insgesamt ein bisschen raus. So, jetzt zu den Sachen, die Leute sitzen jetzt schon wieder zu Hause und formulieren schon wieder Mails, aber jetzt könnt ihr gleich alles löschen, denn ich sag's einfach. Der Linus hat ja eben erwähnt, er hat Nessie schon als Kind gehört, da war das aber noch nicht Teil der Gruselserie, denn hätte ich das vorhin rausgeholt, hätte ich dir zeigen können, mein Vinyl von Nessie, das Ungeheuer von Loch Ness aus den 70ern, das ist nämlich der heiße Scheiß. Und da sieht man, hä, was ist denn hier los? Das ist eine ganz normale Europa-LP, da ist gar nicht diese CI der Gruselserie drauf. Ja, warum? Weil das eben ein Einzelhörspiel aus den 70ern war. Dazu muss man vielleicht erklären, die Gruselserie ist so Anfang der 80er entstanden und da hat man einige alte Folgen genommen, zum Beispiel, wie hieß das, Frankensteins Sohn oder so. Das war auch ein 70er Jahre Einzelhörspiel, auch geschrieben von H.G. Francis, wie die gesamte Serie, und hat gesagt, okay, wir starten jetzt mal, wir haben noch so Einzelhörspiele rumliegen, wir nehmen die jetzt und starten damit quasi neu konfektioniert eben so eine Reihe und dann werden neue geschrieben und auf Kassette und LP rausgebracht. Und der Witz ist, damals war aber Nessie keins der Hörspiele aus den 70ern, obwohl es ja thematisch super reinpasst, dass da schon eine Rolle gespielt hätte, sondern bei der Wiederveröffentlichung um die Jahrtausendwende auf CD hat man irgendwie gesagt, jetzt bringen wir hier die Dinger raus. Ja, wie gesagt, wenn man da diese Dreierboxen hat, ich glaube, die sind ein bisschen was wert. Und dann ist einem irgendwann aufgefallen, oh, jetzt kommt ja die Folge, die es damals auch schon gab, die legendäre Horror-Pop-Sounds, hieß die, glaube ich, mit der Musik aus der Gruselserie. Reine Musikfolge. Und man kennt es ja von den drei Fragezeichen, Folge 29. Da ist ganz schön Geld dahinter. Warum? Weil da ganz schön Rechtsstreit dahinter war. So. Es gab Probleme mit der Musik, deswegen wurde sie nicht mehr neu aufgelegt und natürlich konnte man auch den Soundtrack nicht mehr neu auflegen, weil man die Rechte nicht mehr hatte. Deswegen ist das so wahnsinnig teuer. Ich glaube, die Horror-Pop-Sounds, die gibt es bei Discogs manchmal für 800 Euro oder 1000 oder so. Das ist wahnsinnig wertvoll. Und man hatte dann ein Nummernloch und hat gesagt, wir brauchen hier irgendwas, weil ich kann jetzt hier nicht eine Lücke lassen in der Zählung. Was haben wir denn noch? Und dann haben sie festgestellt, Alter, wir haben doch 1977 schon mal Nessie gemacht, das ballern wir da rein. Weil man hat ja auch eben gemerkt an meiner Erzählung, es gab irgendwie da so Folgen, die so mit so einem Meerungeheuer gespielt haben. Das ist ja tatsächlich so, dass man denkt, ich bräuchte jetzt eigentlich nicht zwei Meerungeheuer in einer Reihe. Die kommen ja auch nacheinander. Also 15 und 16, glaube ich, ist die Nummerierung dieser beiden Folgen. Das ist schon ein bisschen witzig. Das hat eben damit zu tun, dass Nessie viel, viel früher da war. Das nur zur Erklärung. Soll ich mal den Klappentext vorlesen oder... Bist du überhaupt noch wach?
Felix, ich habe so das Gefühl, du hast mit diesem sehr präzisen Vortrag quasi schon den Podcast genagelt. Ich weiß gar nicht, was wir noch drumherum erzählen können. Also ich würde gerne noch mal ganz kurz bei Ungeheuer aus der Tiefe, das ist auch eine Folge, die ich sehr mochte und die ich mir jetzt aber auch nicht mehr anhöre, weil meine Geschmacksurteile als Kind, den traue ich heute auch nicht mehr so sehr. Und da glaube ich, dass du eher recht hast. Aber da kann ich mich erinnern, dass eine Figur, eine der Einheimischen, heißt Frau Bäckerwatsch. Mhm. Und das habe ich so als Kind, habe ich mir das eben so gemerkt. Und ich will unbedingt jetzt nochmal nachschlagen, was für eine verrückte Sprache das überhaupt sein soll. Die Frau Bäckerwatsch. Also es ist wahrscheinlich irgendwas Französisches und etwas anders ausgesprochen.
Also das spielt an der Adria, das müsste Kroatien sein. Ich glaube, es wird nicht genannt, einer Insel in der Adria.
Ja.
Ich vermute, ja.
Naja,
oder halt damals Jugoslawien dann halt in der Entstehung.
Stimmt, ich wollte nur sagen, dass dieser Name in mir in Erinnerung geblieben ist und dass er jetzt, wenn ich ihn nochmal mir durch den Kopf gehen lasse, dass er so lustig klingt und dass ich ihn gar nicht wieder, ich will eigentlich gar nicht nachgucken. Also der Frau Bäckerwatsch, das war für mich Ungeheuer aus der Tiefe, aber du hast uns Nessie gebracht. So, und du willst uns in den Klappentext entführen, höre ich.
Mache ich, weil die meisten Leute wissen ja gar nicht, was ist denn Nessie? Noch nie von gehört, was könnte das sein? Hier wird es euch mal kurz erklärt. Seit über 100 Jahren erregt das Ungeheuer von Loch Ness die Gemüter der Zeitungsreporter und der Wissenschaftler in aller Welt. Gibt es dieses Ungeheuer eigentlich? Ein einziges Foto von Nessie, dem Ungeheuer von Loch Ness, existiert. Aber ist es eine Fälschung? Dr. Morgan, ein bekannter amerikanischer Wissenschaftler, will das Geheimnis um Loch Ness endlich klären. Irene Fox, eine Journalistin, und ihr Kollege Tom Fawley wollen sich die zu erwartende Sensation nicht entgehen lassen. Punkt, Punkt, Punkt. Mmh.
Mir gefällt die Beziehung zwischen eben Irene und Tom, also die beiden, die das die Handlung treiben, die da unterwegs sind. Das gefällt mir wirklich wahnsinnig gut. Also ich habe schon bei dir gesehen, du hast da auch vielleicht Bedenken bei ihnen, aber das ist es für mich. Also für mich ist es so eine rare Mixed-Gender-Buddy-Komödie. Also wie die auch miteinander umgehen, das ist so der Star der Serie. Und man muss ja auch sagen, weil du es ja erzählt hast, dass das ist ja erst nachträglich in den Kanon eingefügt worden, der Gruselserie, dass aber Tom Fawley und Irene durchaus schon zusammen aufgetreten sind.
Zum Beispiel beim Duell mit dem Vampir. Aber das hier ist ja vorher, wie gesagt, deswegen ist es ja eher so, dass als die Gruselserie konzipiert wurde, H.G. Francis auf seine eigene Idee zurückgegriffen hat aus den 70ern. Ne? Da hat er gesagt, ach, mit denen kann man eigentlich mehr machen. Und dann hat er die da reingeschrieben. Später wurde Nessie hinzugefügt. Und der Witz ist, dass die Continuity da nicht mehr so ganz stimmt, weil bei Duell mit dem Vampir, muss man vielleicht spoilen, am Ende, also erstens sind sie da, glaube ich, verheiratet und am Ende auch nicht mehr so ganz am Leben. Tauchen später aber unverheiratet dann bei Nessie wieder auf. Also das muss man so ein bisschen mitgehen, aber wir haben ja große Köpfe, wir kriegen das hin, glaube ich, ne?
Ja, ich dachte auch, bei Angriff der Horrorameisen sind die beiden am Start, wie du sagen würdest. Und dann habe ich aber nochmal genauer nachgeschlagen. Ja. Das ist ja irgendwie so ein Geschwisterpaar, die da die Story treiben. Aber Tom Fawley, Irene, also Fans der Gruselserie, haben sie im Kopf und es lohnt sich auch wirklich. Das ist, eigentlich hätten die quasi, hätten auch die Serie selber tragen können.
Ja, und das kann man ja auch schon mal vorwegschieben. Irene Fox gesprochen von Brigitte Kolecker und eben hier Tom Fawley gesprochen von Horst Frank. Wir haben ihn ja vorhin gehört. Die beiden sind tatsächlich hier auch ein richtiges Paar gewesen wahrscheinlich schon, denn sie haben kurz danach geheiratet und waren bis zu seinem Tod verheiratet. Also vielleicht, ich weiß es nicht genau, so richtig beweisen kann ich es nicht, aber vielleicht merkt man hier schon so ein glühendes Love Interest oder zumindest so eine Eingespieltheit, die vielleicht aus dem Privaten stammt. Man weiß es nicht. Schön.
Man sagt ja so teasen. Also ich finde, das hört man so raus. Dieses etwas erotische Anstupsen, dem anderen immer mal was hinwerfen und gucken, wie er reagiert. Also eigentlich auch wie Ausnahme der Rose. Aber ja, also mir gefällt wirklich das Zusammenspiel.
Generell das Genre, vielleicht können wir darüber mal kurz sprechen. Wie würdest du das so einstufen? Was ist das hier für eine Erzählung? Es ist jetzt ja nicht Splatter, also wir sehen ja auch Nessie nicht die ganze Zeit, sondern es ist mehr so eine, es ist, wie sagt man, es dreut so am Horizont. Also es ist ständig so eine Vorahnung. Mehr ist es ja nicht eigentlich.
Genau, es geht ja gar nicht so um Nessie, sondern es geht darum, existiert das Monster wirklich? Und das ist der große Unterschied zu den meisten Horrorfilmen. Da ist ja das Monster aktiv. Und hier ist das Monster ein Rätsel. Und das ist so die Geschichte. Und ich würde sagen, dadurch wirkt aber das ganze Genre auch, was uns präsentiert wird, so ein bisschen moderner. Also ich finde, diese anderen Folgen, die sind dann so schnell irgendwie so ein bisschen so Märchen so auserzählt und man denkt dann heute so, ja, aber dieses Nessie-Ding, dass so zwei Reporter irgendwo hingehen und man reist mit ihnen mit, das hat sowas vielleicht auch von dieser Serie, wenn du die kennst, Ghost Hunters. Mhm. Also das ist so ein bisschen, glaube ich, schon so scripted reality, so halb, dass man geht mit jemandem mit und es gibt halt so eine authentische Kamera und es wird irgendwie rausgefunden mit irgendwelchen seltsamen Geräten, ob da tatsächlich paranormale Phänomene sind. Und ich finde, das hat das so ein bisschen. Also, und man könnte sich auch vorstellen, so ein bisschen auch eben Found Footage. Mhm. Also, dass man dann irgendwie die Überlieferung von den beiden ReporterInnen dann bekommt und sich fragt, was war da, was ist mit ihnen passiert? Und man folgt nur dem, was wir jetzt gerade da so präsentiert bekommen. Bekanntes Found Footage ist ja zum Beispiel auch Blair Witch Project oder das Luferhaus von deinem guten Freund Kai Schwind. Also ich finde, dass Nessie ist eher an solchen Erzählungen dran und wirkt dadurch auf mich irgendwie nicht so abgehängt.
Ja.
Dieses Angriff der Horrorameisen, dieser Creature-Horror aus den 70ern, wenn ich mir das heute anhöre, dann denke ich wirklich, ich bin in einem Schwarz-Weiß-Film. Und bei Nessie habe ich jetzt gedacht, so, ach, wenn man das so ein bisschen aufmöbeln würde, das ist eigentlich eine Story, die könnte ich gut mit Felix verfilmen.
Genau, oder hier Blair Witch Project oder das, was Theresa beinahe im Schwarzwald zugestoßen wäre. Ne? Da ist, es war kurz davor, jetzt lacht sie drüber, weil es ist ja nicht passiert, aber es war halt so kurz davor, da stand das Ungeheuer schon am Waldesrand und dachte, nee, heute nicht, bin doch satt. So.
Und wie das Ding halt klingt. Nicht, dass wir Urheberrechte zahlen müssen. Du hast ja auch gesagt, ne, dass dieser Rechtsstreit um die Musik, dass der Grund ist, dass Nessie in den Kanon übergeführt wurde. Aber ich habe mir das dann auch nochmal jetzt durchgelesen und möchte nochmal sagen, auch wenn ich mich unbeliebt mache, bei dem beliebten Label Europa, ich bin auf der Seite des Komponisten, der da meiner Meinung nach wirklich über den Tisch gezogen wurde. Wenn es, also zumindest nach der Aktenlage, die im Netz kursiert, geht es darum, dass er für seine... Dass er für die Arbeit dann halt mit so einem Tageshonorar von 750 Mark abgespeist wurde von irgendwas, was Tantiem erwirtschaftet hätte, eben im Millionenbereich. Und dass man da nicht auf den Komponisten zugeht und sagt, hier, wir wollen dich fair entlohnen, sondern nee, wir wollen jetzt mit dir vor Gericht ziehen. Ich finde es schlechtes Karma. Ich hoffe, das kommt in dem Buch Die Hörspielkönigin, was jetzt C.W. Rodenwald schreibt, auch vor. Ne? Auch die dunklen Seiten, das macht eine Biografie auch glaubwürdiger. Mhm. Das fehlte bisher vielleicht bei diesen Büchern, die rausgekommen sind.
Ja.
Ich sag's nur.
Ja, okay. Also die Rechtslage, die du da zusammengegoogelt hast, ist mir jetzt nicht bekannt, deswegen möchte ich das nicht bewerten. Ich will es nur nicht zu justiziabel machen. Ich weiß, ich habe das wirklich nie verstanden mit diesem Rechtsstreit. Ich dachte aber auch, dass es so in diese Richtung geht. Also, dass man quasi möglicherweise ein Buyout versucht hat, wo das gar nicht geht, weil ja sozusagen da eben GEMA-Rechte einfach liegen bei demjenigen, der es komponiert hat. Aber egal, da müssen wir nicht reingehen. Die Musik war toll. Heute gibt's andere Musik. Fertig. Ich habe mich ja schon lange, weil ich so wahnsinnig alt bin, lange, lange, lange vor dem Film Titanic für die Titanic interessiert. Untergegangene Schiffe, das war so mein Faible, so ein bisschen so auch so ein Horror, so ein realer Horror. Loch Ness kenne ich natürlich, obwohl mir kein Film einfällt, den ich jemals gesehen hätte. Aber so als Phänomen kennt man das ja. Was macht das mit dir? Hat dich das irgendwann mal beschäftigt?
Ja, also ich finde, wenn ich so an das Ungeheuer von Loch Ness und diesen ganzen Mythos darum denke, dann denke ich natürlich tatsächlich an dich, Felix.
Danke.
Weil ich glaube so, das ist was da schwenkt Felix gern drauf ein. Ne? Oh, meine Fahrt dahin und so. Aber ich bin ja auch selber bereit, jeden Scheiß abzukulten, der mal im Fernsehen war. Also Bigfoot, der Drachenlord, diese Sache mit Schauplätze von TKKG, der Fernsehserie aus den 80ern besuchen. Ja, das Neunauge.
Ja.
Also wer unsere Folge gehört hat, der kleine Wassermann, da geht es auch um das Neunauge und so nennt der Felix sein Glied. Oh Gott. Nein, Spaß. Das Neunauge ist scheinbar auch so.
Besonders fies für alle, die das mal gegoogelt haben und sich wissen, wie das Neunauge aussieht. Also über meinen Penis kann man viel Schlimmes sagen, aber das ist wirklich eine Frechheit.
Ja, und alle, die dein Glied schon mal gegoogelt haben, also ist es auch eine Frechheit.
Absolut.
Ja, also deshalb will ich sagen, ich finde diese etwas abseitigen Phänomene, ich finde das auch schon spannend und könnte mir dann auch vorstellen, vielleicht nicht so sehr wie du, da mal zumindest in Gedanken so, ach, da müsste man mal hinreisen, da müsste man mal Fotos machen oder ich dann eine Insta-Story drüber, das ist ja meine einzige Lebensbewältigung. Aber so Loch Ness fand ich immer so, für mich ist es immer so auf den hinteren Reihen, also mich hat das wenig fasziniert.
Vielleicht liegt es auch daran, also meine These jetzt, dass es eben auch kein geiles Artefakt gab von Loch Ness. Also keinen tollen Film, auf den man sich beziehen kann. Es gibt ganz viel, wenn man danach schaut, wurde immer mal verfilmt, aber mich hat davon so gut wie nichts erreicht. Darüber reden wir gleich. Aber vielleicht kann ich nochmal Leute abholen, die jetzt wirklich denken, so Loch Ness, das ist so für mich jetzt total sexuell aufgeladen durch diesen komischen Namen. Ja, ach so, hast noch nie drüber nachgedacht. Was ist das denn überhaupt? Ne? Vielleicht kann ich mal ganz kurz schildern. Ich wusste es ja auch nicht so genau. Also das Ganze zieht sich tatsächlich bis ins 17. Jahrhundert, glaube ich, oder sogar noch weiter. Das Ungeheuer von Loch Ness soll ein Tier oder eine Gruppe von Tieren sein, das wusste ich zum Beispiel nicht, die im Loch Ness, das ist ein See in Schottland, Der ist so ganz länglich. Ich habe mal bei Google Maps nachgeschaut. Der ist 20 Kilometer lang. Also er ist wirklich groß genug, dass man auch sagen kann, ich glaube, hier ist doch was, obwohl ich jetzt hier nichts sehe. Ne? Also wenn der jetzt so 400 Meter lang ist, dann wird es halt schwierig irgendwann. In der Nähe der Stadt Inverness ist Loch Ness. Und normalerweise, so ist das übrigens auch in der Simpsons-Folge, über die wir sicherlich gleich sprechen werden, wird Nessie als Plesiosaurier beschrieben. Also quasi so ein bisschen länglicher Hals, langer Körper und dann so vier Paddeln.
Oh, süß.
Ja, eigentlich relativ süß, genau. Und soll eine Länge von bis zu 20 Metern haben. Und das Ganze nennt man, wusste ich auch nicht, Kryptid, also ein dem Menschen unzugängliches, unerforschtes Tier. Also so wie der Yeti und Bigfoot, was ich ja auch in der Einleitung erwähnt hatte. Die Romantisierung von sowas scheitert ja auch an der Technologisierung. Ne? Mittlerweile muss man ja sagen, man hätte es vermutlich gefunden, weil es gab viele, viele Suchen, es gab viele Sichtungen auch, es gab auch viel Fotomaterial, davon wurde einiges schon als Fake entlarvt. Vermutlich gibt es das nicht, aber es gibt sicherlich irgendwelche Sichtungen, die vielleicht unerklärbar sind. Und das ist tatsächlich, wie auch hier in dem Hörspiel, ist das eine totale Einnahmequelle für diese Region da. Also relativ clever diesen Plot genommen, du hast es schon erwähnt, und quasi auf so eine Jetztzeit bezogen. Das ist so Loch Ness. Und was ist so deine Theorie? Also sagen wir mal, da ist irgendwas. Da ist ja auch irgendwas, sonst würden es die Leute ja nicht sehen. Was denkst du, was es ist?
Ja, die Menschheit hat der Natur viele Geheimnisse entrissen. Es fehlt der Glaube ans Übersinnliche. Das ist ja so der Einstieg bei John Sinclair und das ist ja auch das, was du gesagt hast, eben, dass natürlich ganz viel Mythos nicht mehr möglich ist, weil alles kartografiert werden kann und kartografiert wurde. Und also ich glaube wirklich, dass da nicht viel dahinter war bei der Geschichte, aber dass es halt einfach Spaß gemacht hat, nach so komischen, verwackelten Aufnahmen sich da sowas reinzugeheimnissen. Also das sage ich ja oft in diesem Podcast, dass es ja eine Zeit gab, wo Verschwörungstheorien oder zumindest solche, ich will es gar nicht mal so nennen, aber eben sowas Geheimnisvolles, das hat ja so die Fantasie noch beflügelt, um sich vorzustellen, da ginge irgendwas und jetzt nicht nur, dass Bill Gates uns mit Mikrochips impfen will, sondern irgendwo gibt es noch ein Monster und irgendwie gibt es mehr larger than life und dann steigerst du dich da so rein und guckst dann eine brüchige Faktenlage an und verwackelte Fotos. Also ich verstehe schon, dass das früher Spaß gemacht hat und finde es auch schade, dass das nie seinen großen Film bekommen hat. Es gibt zum Beispiel Roland Emmerich, der Film Godzilla. Da finde ich, das hat am ehesten noch so einen Nessie-Charakter, weil da wird sehr viel das Monster, also Godzilla schwimmt sehr viel, schwimmt erstmal nach Amerika und da ist so das Seeungeheuer zumindest das Thema. Aber offensichtlich heißt der Film Godzilla und nicht Nessie.
Ja, ich dachte kurz, wie sicherlich die meisten Zuhörenden, dass du gerade sagen wolltest, Godzilla, da glaube ich dran. Also da würde ich, im Pazifik, der ist so riesig, das wird's geben.
Ja, Godzilla, das gibt's ja nur in Japan.
Ja, genau, vor Japan. Gibt ganz tolle, wo ich immer total drüber lache, sind diese, ja, so eine Art Memes. Also wo du halt siehst, wie Godzilla guckt, weißt du, so ab dem Bauch guckt er so aus dem Wasser raus, so mitten im Pazifik und dann ist halt jemand, der so einen Querschnitt daneben gemalt hat, so okay, der Pazifik ist jetzt hier an der Stelle 3000 Meter tief und dann hat er so die Beine verlängert von Godzilla, weißt du, und er hat so einen ganz kleinen Oberkörper, der oben rausschaut und dann so 4 Kilometer lange Beine und steht so unten auf dem Boden, weil er die ganze Zeit so, fand ich sehr lustig. Also auch da ist filmisch einiges nicht ganz so logisch. Aber wir haben hier unser eigenes Ungeheuer und ich habe immer geglaubt, und das ist auch, glaube ich, eine gängige Theorie, dass es so ein Stör sein könnte. Ne? Ich meine, mal gelesen zu haben, dass Loch Ness einen Zugang zum Meer hat. Also, dass da Störe tatsächlich reinschwimmen oder sich vielleicht irgendwann mal da verfangen haben und es die da gibt. Und die können ja sehr lang werden. Und wenn die so aus dem Wasser rauskommen, die machen richtig Wellen. Das sind ja riesige Fische. Und wenn man dann die Distanz nicht einschätzen kann, dann denkt man so, okay, what the fuck. Also, das kann ich mir vorstellen.
Störe, Loch Ness hat einen Zugang zum Meer. Wer bei diesem Podcast nichts lernt, also der tut mir leid.
Wahrscheinlich also, ein Zugang zum Meer.
Was, Stör ist ein langer Fisch oder was?
Ja, riesige, die haben so Zacken auch. Die haben so ein bisschen was Drachenmäßiges. Oh Gott, auch das würde ich jetzt gerne nochmal googeln und rausschneiden, wenn es nicht stimmt. Ich meine, die sind so ein bisschen, also das ist ein großer Fisch. Ein Stör ist ein großer Fisch, mehr möchte ich nicht sagen.
Ja, liked, wo ihr es zuerst gehört habt.
Hast du denn schon mal, ich weiß, ich habe mich wirklich gefragt, wir haben ja so viele Podcast-Folgen schon gemacht, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, was ich gesagt habe vor 2 Jahren, haben wir schon mal darüber gesprochen, hast du schon mal was Übernatürliches erlebt, wo du sagen würdest, hier, da zieht es mir die Schuhe aus.
Ja, also mir geht's da ähnlich wie dir. Also bitte holt die Folge raus, wo ich einmal erzählt habe, dass ich diesen Norovirus hatte und völlig geschwächt war und damals kurz glaubte, dass der Magier Vincent Raven Kontakt zum Totenreich herstellen kann. Ja. Das habe ich für einen Abend geglaubt. Das habe ich sicher in einem Podcast schon mal erzählt. Ja. Ich weiß nicht, ob es bei Ausnahme der Rose war. Ja. Sehr gut. Und Felix, hat sich denn bei dir was getan? Die Gespenster klingeln ja täglich bei dir.
Also ich hatte mal für ungefähr 2-3 Minuten, danach hat sich's aufgelöst, für 2-3 Minuten hatte ich das Gefühl, hier ist irgendwie Teleportation, Geister, alles auf einmal. Und zwar habe ich schon mal erzählt von, Achtung, den Leuten geht das Herz auf, jetzt kommt Katzen-Content, habe ich schon mal erzählt von der Katze von Julia Pfälzer.
Ah, nee, ich glaube nicht in dem Podcast.
Okay, weißt du noch, wer Julia Pfälzer ist?
Selbstverständlich. Dürfen wir Nachnamen und so Sachen sagen?
Ich finde, ja, für mich, oder? War das eine Person des öffentlichen Lebens.
Selbstverständlich, denn sie fuhr Rollschuhe und hat in einem kleinen Label ausgeholfen.
Ich kann es auch wegkürzen, den Nachnamen.
Nein, das ist doch gut. Grüße.
Ja, viele Grüße, genau. Julia Pfälzer war die rechte Hand des Hamburger Plattenlabels What's So Funny About und Zickzack. Also rechte Hand von Alfred Hilsberg, diesem Label-Mogul. Viele Insider wissen aber, sie war die rechte Hand, die linke Hand, beide Füße und das Gehirn des Labels. Ich hoffe, ihr geht's gut. Ich habe sie lange nicht mehr gesehen und ich habe mal bei der übernachtet. Die Geschichte habe ich wahrscheinlich dir schon mal erzählt, ne?
Deswegen hast ich kenne die Geschichte fantastisch.
Ja, also ich müsst euch vorstellen, ich übernachte irgendwo St. Pauli und bin in einem kleinen Zimmer, da darf ich mich hinlegen und ich hatte etwas Alkohol zu mir genommen und kam da rein, ein kleines Zimmer, links ist ein Bett und dann kommt ein Schränkchen, dann kommt schon das Fenster und rechts steht irgendwie so ein Regal oder sowas. Und auf jeden Fall sitzt da, als ich mich da hinlegen will, nachts, spät nachts, sitzt da eine Katze auf dem Bett. Und ich fand das natürlich schön, aber gleichzeitig wusste ich, das wird jetzt keine ruhige Nacht und so, ein bisschen gestreichelt. Und dann habe ich die Katze genommen, nett wie ich bin, auf den Flur rausgesetzt, die Tür zugemacht. War so ein bisschen schummrig da alles in der Ecke. Tür zugemacht und dann mich umgedreht, wollte mich ja ausziehen, sitzt die gleiche Katze da nochmal, als hätte ich so eine Zeitreise gemacht. Guckt mich an, sitzt genauso da wie eben. Ich wundere mich, nehme wieder die Katze, trage sie auf den Flur raus, mache die Tür zu. Dreh mich um, sitzt die wieder da. Dann dachte ich irgendwann so, okay, entweder es ist jetzt so eine Zeitschleife oder es gibt einfach ganz viele von diesen Katzen, weil ich wusste, sie hat mehrere. Hat sie wirklich 3, 4, 5 Katzen, die genau gleich aussehen? Es hat sich ewig wiederholt, bis ich dann irgendwann, jetzt kann ich es auch mal sagen, gesehen habe, dass die Tür unten links ausgesägt war und da wirklich so ein kleiner Auslass war, wo die Katze rein und raus konnte, selbst wenn die Tür zu war. Und da habe ich so lange für gebraucht, um das festzustellen, dass ich wirklich fast durchgedreht bin. Also das wäre mein Moment gewesen, wenn es damals schon mehr Überwachungskameras gegeben hätte. Das wäre mein viraler Lebensmoment geworden. Da hätte ich heute noch Klicks. Das würde heute noch verlinkt werden in Stories und so. Toll. Und dann dachte ich echt, ich spinne.
Das würde ich mir auf TikTok auch gerne ansehen. Schade, dass das nicht auf Film gebannt wurde. Ich hatte ja letztens eine Katze gepflegt im Sommer, also von den Nachbarn unter uns. Die waren weg und dann bin ich immer runter und habe die Katze gefüttert und gestreichelt und entwurmt oder was man da so macht. Und ich hatte ja nie Katzen. Also ich fand es schwer, eine Katze hochzuheben, ja, einfach. Also ich denke, das ist so unhöflich und dann wird die vielleicht wütend oder traurig. Aber du bist ja so ein Katzentyp, oder? Du hattest ja auch mal eine Katze als Kind.
Ja, aber wie wir ja wissen hier in dem Podcast, heißt das ja nicht, dass ich gut einschätzen könnte, wie Katzen so drauf sind. Also manche wollen gar nicht hochgenommen werden, zum Beispiel.
Ja, du wolltest ja auch eh weghaben. Aber du hattest eine Katze, Felix. Sag mal, ja, was Persönliches. Wie hieß die denn?
James.
James. James, die Katze von Felix. Und eine tolle Katzengeschichte mit Magie.
Zurück zu Nessie. Ich habe neulich jetzt nochmal in der Vorbereitung, beziehungsweise ich wollte es mir anschauen, diesen Film mit Werner Herzog, muss man sagen. Er ist nicht von ihm, sondern er spielt sich selber, eine Mockumentary, Incident at Loch Ness, der irgendwie, wie heißt das, Zwischenfall am Loch Ness. Hast du das mal gesehen? So aus den Nullern?
Leider nicht.
Das ist vielleicht das Schlimmste, was ich je gesehen habe. Weil da ist nämlich genau dieses Ding, so Mockumentary wäre halt auch so ein Zuweg für sowas hier, ne? Also so in der Art kommt mir das modern vor. Es war aber so schlimm gemacht, hat überhaupt keinen Spaß gemacht. Und bei Nessie denke ich natürlich wie viele andere auch an die Simpsons-Folge, wo Homer dann mit Mr. Burns nach Schottland reist und dann machen sie das einzig Richtige, das ist wirklich eine gute Ableitung bei den Simpsons, das einzig Richtige, um endlich Loch Ness zu finden. Was machen sie? Weißt du es noch?
Ja, ich glaube, das Wasser ablassen.
Ja, sie lassen komplett das Wasser ab aus Loch Ness und dann sitzt halt Nessie da einfach unten rum. Und dann wird Nessie mit in die USA gebracht. Das ist dann so King Kong-mäßig.
Ich habe diese Folge auch gar nicht so vor Augen, obwohl ich ja großer Simpsons-Fan wie die meisten natürlich meines Jahrgangs war. Das ist, glaube ich, die Staffel, wo es dann so gekippt ist, so 11, 12, wo dann plötzlich von Instant Classic zu Instant Langeweile auch mal die Folgen gingen. Oder ist die doch früher und ich habe sie einfach nicht präsent?
Also das ist schon... Ja, ich weiß es jetzt auch nicht genau, die Staffel, aber die ist schon ziemlich früh, also 12 maximal, würde ich sagen.
Ja, aber ich glaube, ab 12 war es nicht mehr gut, aber so 11 war schon schwierig, aber bis 10 alles toll. Naja, egal. Also die Nessie-Folge, ich kann mich nur noch erinnern, wie Homer da auf dem Kopf sitzt oder so.
Ja.
Ich hoffe, das findet überhaupt statt. Naja.
Egal, yes. Ist nur Podcast. Und zwar Podcast über Hörspiele. Deswegen gehen wir mal vorne rein, das Hörspiel. Das ist eine sehr atmosphärische Einstiegsszene, die auch recht lang ist, ehrlich gesagt, wo man auch nicht genau weiß, warum sie so lang ist. Aber hier hören wir mal so ein bisschen Wind, Wetter, Natur und Horst Frank und seine Frau.
Steigen wir aus.
Wir? Wieso wir?
Ja, dachtest du, ich kann den Reifen alleine wechseln?
Du kannst. Du willst nur nicht.
Okay, 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 ich mach's ja schon. Also, bis dann.
Wie fandst du den Einstieg in das Hörspiel?
Ich fand es total super, Felix. Ich finde, es ist sehr atmosphärisch da gelöst, auch mit diesem ganzen Regen. Das ist natürlich auch so eine Örtlichkeit, die kann man bestimmt gut beschreiben, auch alleine eben so mit Wind und Regen. Also ich fand es sehr liebevoll gemacht. Und mich hat es erinnert an, ich habe letztens von Lux, dem Egon Forever-Jungen, alte Hörspiele geschenkt bekommen auf Vinyl noch. Und da gibt es eine alte Weltraumfolge, die heißt Raumschiff UX3 antwortet nicht.
Ja.
Und da ist Hans Klarin, witzigerweise der Kapitän oder der Flottenkommandant oder wie das da heißt, auch eine sehr interessante Version seiner Stimme. Man kennt ihn ja eher als Pumuckl und Hoibu, aber da mal anders gesprochen. Sehr gut. Und da habe ich gemerkt, dieses Raumschiff UX3, das ist so eine Blaupause für das Weltraummonster in der Gruselserie. Also da haben die in den 70er Jahren das schon gemacht und dann haben sie halt dann eben irgendwann das alles so ein bisschen aufgegriffen. Und genau daran erinnert mich jetzt auch dieses Nessie-Hörspiel. Das ist ja offensichtlich früher als die Gruselserie und da ist es noch so liebevoll. Und meine These ist jetzt tatsächlich, dass eben in den 70er Jahren da die ganzen Themen und Storys schon angelegt sind, die dann in den 80ern, als dann Europa so ein riesen Hörspiel-Anus wurde und sich auf die Schüssel gesetzt hat und einfach laufen hat lassen und dann so auch so ein bisschen diese
Schönes Bild.
Und dann auch so ein bisschen diese Sorgfalt verloren ging. Also es sind ja immer noch tolle Serien, die dann bestückt wurden und es ist faszinierend, dass man das geschafft hat, in dieser Frequenz das alles zu machen. Aber in diesen 70er-Jahre-Hörspielen, zu denen ich es Nessie auch zähle oder eben Raumschiff UX3, da ist das alles schon angelegt und aus dem wird geschöpft, aber da ist es halt auch noch so liebevoll. Es ist so schön, wie die erstmal interagieren. Wie du sagst, der Anfang, das Geplänkel, also die Stimmung ist irgendwie wichtig und nicht nur irgendwie schnell Fall und Auflösung, balla balla, sondern es hat wirklich für mich etwas Spielfilmmäßigeres als manch andere Folgen später.
Ja, vor allem macht es so ein bisschen, es hat so retardierende Momente, weil es eben sich Zeit lässt. Am Anfang denkt man ja, ne, dass die ganze Zeit ein Auto ist vor ihnen und dann denkt man, jetzt gibt es einen Unfall zum Beispiel, den gibt es dann aber nicht, aber es platzt ein Reifen und also es lässt sich so ein bisschen Zeit. Und auch dann, sehr cool finde ich dann auch, wenn die Geschichte weitergeht, dass diese vermeintliche Sichtung von Loch Ness sich ja ganz schnell entpuppt als dieser Wissenschaftler, der getaucht ist. So was Ähnliches gibt es auch beim Teufelsberg, zum Beispiel bei den drei Fragezeichen, gibt es genau das, die gleiche Idee. Da denkt man so, ah, das war Loch Ness. Und dann so, ah nee, doch nicht, es gibt's vielleicht gar nicht. Und da geht das nämlich los, dieses Spiel, dieses ständige, ah, hier, da habe ich was gesehen, doch nicht, kann nicht sein und so. Dieses Wechselspiel, das fand ich auch sehr schön. Ja, und halt die Dynamik zwischen den beiden ist schon speziell, wenn wir darüber mal reden wollen.
Ja, sehr gerne. Dann zeig uns doch mal ein bisschen was von dieser Dynamik.
Was machen wir jetzt, kleines kluges Hühnchen?
Erst einmal mein Plappermäulchen wieder auf und dann... Du wirst aussteigen müssen, Tommylein, wenn du den Reifen wechseln willst.
Ach nee. Warten wir eine Weile. Vielleicht hört sie mal auf zu regnen.
Ganz sicherlich. Fragt sich nur wann.
Ja, man weiß nicht so genau. Man wird ja nicht jetzt super konkret eingeführt in die Beziehung der beiden. Wenn man jetzt nur dieses Hörspiel kennt, weiß man nicht so ganz genau. Mich wundert auch so ein bisschen, er ist schon auch Journalist, aber er macht die Fotos, ne? Also ist er Fotograf oder ist er nur Journalist? Oder beides?
Also in meiner Vorstellung ist das halt quasi so ein Team, wie das früher ja war, dass einer macht die Fotos und einer macht den Text. Also sie macht den Text, er die Fotos. Und heute würde man denken, da schickt man eine Person, ne, mit dem neuen Smartphone. Das wird reichen, ne, für ein bisschen Clickbait. Aber genau, das ist so, ergänzt sich da eher. Also sie sind nicht beide gleich, aber sie sind natürlich zusammen dann die Zeitung. Auf Reisen.
Weil es ist schon, für mich da schon eine Schieflage, weil ich denken würde so, okay, ich schreibe hier die Story, du bist mein Fotograf. Und es gibt aber ja so einen Knick, ne, dass hin zu ihm, dass er quasi auch so der Handelnde ist und auch der rationaler denkt an ganz vielen Stellen. Bisschen schwierig manchmal. Ne?
Also ich finde die Beziehung relativ gleichberechtigt. Also wenn man auch davon ausgeht, das ist in den 70ern geschrieben. Also ich hatte jetzt nie so das Gefühl, dass es so ein Ungleichgewicht ist. Also es ist natürlich schon so, dass er sie so herausfordert, aber sie macht es ja eigentlich genauso. Also wenn ich dich da nochmal bitten kann, Folgendes einzuspielen. Hier.
Mach den Mund zu, Tommylein, dein Herz wird kalt.
Also Irene, wirklich.
Ein wunderschöner Spruch, den sie ihm da reindrückt. Und sie sagt ihm ja auch an anderer Stelle so, ach, du hast es nicht mitgekriegt, weil du in dem Urlaub nur an der Bar gesessen hast. Sie lässt sich da wirklich nicht die Butter vom Brot nehmen. Es ist so ein Schlagabtausch wie für mich so ein verrücktes Paar. Weißt du, Walter Matthau und Jack Lemmon. Oder für deine Generation Beavis und Butthead. Also so ist es so ein bisschen. Also ich finde dieses... Aber du hast das Gefühl, es ist nicht ganz so paritätisch.
Vielleicht ist es der Ton manchmal. Also Horst Frank kann schon, ich weiß nicht, ob er das beabsichtigt, das ist schon eine gewisse Härte in der Stimme dann auch manchmal. Aber vielleicht auch nur, weil ich so traumatisiert bin von Tim Thaler. Das kann einfach sein, die Tim Thaler Fernsehserie, wo er den Baron gespielt hat. Das ist für mich ganz schwierig, so eine weiche Seite in der Stimme von Horst Frank zu sehen, weil das so unfassbar schrecklich war, dieser Typ.
Ah, ja, Tim Thaler habe ich ja nie gesehen und kenne das auch nicht. Also ich nehme ihm diesen grummeligen, netten Alten jetzt ab, deshalb vielleicht leichter.
Es gab's mal in der ZDF-Mediathek. Musst du mal schauen, ob man das da gucken kann. Also mich hat es ziemlich geflasht früher. Aber ich habe ja auch das Hörspiel oft gehört. Vielleicht machen wir das Hörspiel mal irgendwann. Dann geht die Story ja weiter. Sie treffen auf diese Wissenschaftler. Die bleiben so ein bisschen blass, ne? Aber klar, die braucht man so als Instanz so ein bisschen. Mit denen fahren sie dann auf den See raus und dabei treffen sie auch, das ist auch so ein bisschen lustig eingestreut, dann auf den lokalen Jungen, der dann da mitfahren darf und ganz schön gut Bescheid weiß und ganz schön macht, was er so will. Das ist der junge Earl Billy Cattenberry. Und der wird gesprochen, das nur nebenbei, willst du es sagen?
Ja, wieder von einer Verwandten.
Ja, also keine Frau, sondern... Nicolas Körting, das ist, glaube ich, der Neffe von Heike Dine Körting, der da öfter mitgesprochen hat. Also die Stimme kennt man auch aus 3-Fragezeichen-Hörspielen vereinzelt. Da ist der mit dabei. Ich glaube, beim Lachenden Schatten ist der auch mit dabei zum Beispiel.
Da wirklich, genau. Gratulation, der hat sich beim Casting einfach durchgesetzt, dass er zufällig verwandt war. Hey, das war wirklich kein Thema. Hey, wir machen also, das ohne Ansehen der Person.
Ja, also wer den Podcast hier nicht kennt, das ist wirklich, Linus hat da mehrere Stunden schon drauf verbracht, darüber zu reden. Ich finde es ja schön, so als Running Gag, aber mittlerweile denke ich, ich würde es echt genauso und noch viel schlimmer machen. Ich würde da nur Bekannte reinbuchen. Du kennst das doch. Es heißt doch immer, die Chemie im Studio muss stimmen. So, da holst du dir, du machst nicht eine Band mit irgendwie dem geilsten Musiker, der voll der Narzisst ist, sondern du holst die Kumpels ran, keiner kann was spielen. Ich meine, wir haben es erlebt. So, dann bist du vielleicht kein Weltstar hinterher, aber hast wenigstens eine gute Zeit gehabt.
Ja, im Studio. Ihr hört schon raus, Felix liebste Bands sind die Kelly Family und Matzen.
Wieso denn? Die können doch alle spielen.
Aber das sind drei Brüder.
Ja, das sind zufälligerweise jetzt Bands, die auch ihr Instrument halten können. Bei Matzen bin ich mir nicht sicher, aber lassen wir's. Naja, egal. Genau. Und diese von Nicolas Körting gesprochene Figur, Billy, ist mit auf dem Boot und ist ja auch eine wichtige Figur für die Erzählung. Das ist ja eigentlich schon ein ganz guter Spin. Oder wie fandst du das?
Ja, auf jeden Fall. Also da so ein Kind dabei zu haben, was dann irgendwie wichtig wird, der Sohn des Earl, also die macht sehr viel Sinn, sonst wären mir das auch zu viele Erwachsene, die alle so ein bisschen gleiche Motivation haben. So das Kind lockert es tatsächlich auch auf, auch eben von der Stimme her und von dem, was dann darum herum passiert. Das Kind kann ja sehr gut tauchen und ist auch überzeugt davon, dass es das Loch Ness Monster gibt. Und dann plötzlich aber, Felix, halt dich fest, dann ist es weg. Ne? Die sind alle auf dem Boot und plötzlich ist das Kind weg.
Kurz nachdem sie den Fischer gefunden haben, genau. Und das Kind ist aber nicht weg, weil das jetzt von Nessie irgendwie verschleppt wurde, sondern das Ganze ist ein Prank. Ein Prank, um hier die Touristen anzulocken. Nämlich, der schleicht sich unterirdisch ins Schloss zurück und wird von seinem Papa, der alleinerziehend ist, finde ich auch eine ganz rührende Beziehung zwischen den beiden, ehrlich gesagt, wird da versteckt, bis die Wissenschaftler weg sind. Um vorzutäuschen, dieses Kind, oh Gott, Drama, ist jetzt von Nessie verschleppt worden, da gibt es also wirklich ein Ungeheuer und dass das in die Welt getragen wird und dann mehr Touristen kommen, denn der Earl besitzt ein eigenes Hotel am Ort.
Oh Mann, man hätte drauf kommen können, also nein. Ja, typisch der vergammelte Adel, was will er denn noch von uns? Hat er da diese Besitztümer und dann kann er noch nicht mal das Hotel mit lauteren Mitteln instand halten.
Aber hat dich gestört, der Twist, oder?
Nee, überhaupt nicht. Also das macht ja auch Sinn und also mir gefällt die lineare Erzählweise eigentlich des Hörspiels. Also passiert ja nicht so viel. Sie werden halt quasi stellvertretend für den Hörer, für die Hörerinnen werden die da rumkutschiert und man kriegt immer Beweise oder auch eben wieder Gegenbeweise für die Existenz und dann kulminiert das alles. Die sind da auf dem Boot, eine Leiche wird gefunden und der Junge verschwindet und man muss jetzt vermeintlich denken, es gibt dieses Monster. Also was mir aber nicht gefällt daran, Felix, du hast ja den Earl schon so gelobt, ne, der alleinerziehende Mann in dieser Zeit. Und der verlangt ja von seinem Sohn, dass er von dem Boot springt und so tut, als wäre er quasi tot, damit mehr Leute dann dahin kommen. Weil die dann denken sollen, das Monster ist echt, das hat ja sogar den Sohn des Earls gefressen. Das hieße aber für den Sohn, er müsste sein ganzes Leben lang im Keller verbringen, weil er darf ja nicht mehr raus. Er ist ja quasi, sein Tod, sein Verschwinden ist das der Beweis für die Existenz des Monsters. Da frage ich mich, was für ein Vater ist das, der seinem Sohn dieses Leben zumuten würde, im Kellerverlies?
Also, da möchte ich widersprechen. Also, mir ging das Herz auf bei der Szene, nicht wegen der Beziehung der beiden, sondern es gibt ja den Punkt auch, der Earl sagt, als er belauscht wird von den beiden Journalisten, die dann später in das Haus eindringen, da redet er ja gerade mit seinem Sohn, dann sagt er, nur noch 3 Tage, dann sind die Wissenschaftler weg und du kannst wieder raus, sagt er zu seinem Sohn. Und das Tolle ist, da habe ich mich voll abgeholt gefühlt, weil das referiert auf so eine Vorzeit Heute wäre sowas natürlich undenkbar. Jeder hat ein Handy. Hey, guck mal, der Sohn vom Earl ist wieder da, läuft da durch den Vorgarten. Nein, früher, das ist für mich so, wow, geil, so historisch. Die Journalisten kommen, machen ein paar Fotos, fahren wieder ab, schreiben dann in New York ihre Story. Und irgendwie, wow, hier, das, was da alles passiert ist. Und dann kannst du einfach wieder in diesem Kaff da wieder ganz normal dein Leben leben und es kriegt keiner mit. Heute wäre es nach 3 Minuten vorbei. Früher ging sowas wahrscheinlich. Also wahrscheinlich ist wirklich sowas passiert in der Art.
Ja, du meinst.
Das gehe ich schon mit.
Du meinst, dass dann der Sohn des Earl kriegt so eine Perücke aufgesetzt und wenn dann die ganzen TouristInnen kommen und sagen so, oh Gott, sie sind doch um ihr Kind gebracht worden. Ach ja, nee, Hauptsache meine Tochter lebt noch oder was. Also,
vor den Dorfbewohnern ist gar kein Problem. Ich glaube, da könnt ihr einfach rumlaufen und sagen, ihr wisst schon, warum wir das gemacht haben. So haben wir doch alle was vor. Das ist kein Problem. Wenn dann Touristen kommen, dann sagst du halt, ja, das stimmte nicht so ganz. Da haben die sich getäuscht, aber jetzt bin ich ja hier und jetzt sind sie ja auch schon hier. Ne, ist doch, aber es gibt's wirklich das Monster. Ich habe es gestern wieder gesehen. So, da redest du dich ein bisschen raus.
Na gut, also ich mein, gut.
Okay. Sorry, was sind das? Entschuldige bitte, was sind das für Touristen, die dann da hinfahren und sagen, jetzt möchte ich aber mal die Leiche von dem Jungen sehen. Da gehe ich mal auf den Friedhof und mache lauter Fotos von seinem Grabstein.
Ja, man kennt doch die Menschen, die nehmen dann das Kind zur Seite und sagen so, war das schlimm, als dein Bruder verstorben ist oder wie war das? Und also es wäre schon schwierig, da mit dieser Lüge zu leben für das Kind. Aber schön zu wissen, dass du als Vater so etwas, diese Praktiken schon noch für gangbar hältst. Hört. Also schön ist es ja auch, diese Inszenierung aber auch so zu verfolgen, weil der Sohn ist ja offensichtlich nicht tot, das weiß der Earl. Und dann kommen die ReporterInnen da zu ihm und reden mit ihm darüber. Also das ist halt wirklich auch sehr lustig gemacht, dass dann eben Tom Forley, hier Horst Frank, dann sagt so, ja, es ist so schrecklich, dass gerade jetzt ihr Sohn tot ist und ertrunken. Und dann der Earl sagt, würde es Ihnen ausmachen, etwas anderes mit mir zu reden? Also, ja. Man denkt dann natürlich so, okay, er ist total kalt, aber im Nachhinein weiß man ja, gut, das Kind ist nicht gestorben, aber selbst unter diesen Umständen hätte er das ja etwas besser spielen können.
Er ist Adelsmann und kein Schauspieler. Was erwartest du von dem Mann? Der führt noch ein Hotel, ist alleinerziehender Vater. Was soll er noch alles können?
Stimmt, er ist etwas überfordert von seiner eigenen Charade. Aber das ist halt wirklich sehr lustig, wie dann die Reporter so betroffen sind, also Irene und Tom. Und dieser Earl dann sagt, also jetzt sagen, seien Sie mir nicht böse. Also wir müssen ja nicht immer über den Tod sprechen, nur weil jetzt gerade mein Sohn verunglückt ist heute. Eben gerade, wie Sie es mir sagten.
Ja, es gibt ja auch die Szene, die wolltest du ja auch noch eingespielt wissen, wo sie dann bei ihm sind und dann so ein bisschen, so ganz verhalten quasi vorsprechen. Dann ist ja ein sehr ernstes Thema. Die spielen wir mal kurz ein.
Es mag den Anschein haben, als wären wir Presseleute oft sehr rücksichtslos und unberührt von den Geschehnissen, über die wir dann zu berichten haben. Aber wir möchten Sie bitten, Miss Fox und ich, unser aufrichtiges Beileid über den Verlust Ihres Sohnes anzunehmen.
Danke.
Schöne Szene. Was fällt dir dazu ein?
Ja, mir hat sehr gut gefallen, eben auch von der Schauspielrange, dass die ganze Zeit ist das Paar halt ja so schnodderig miteinander, aber auch mit den anderen Protagonisten. Und hier plötzlich hat er eine ganz andere Farbe. Also Tom Forley ist wirklich betroffen, ist eben nicht dieser geile, rasende Reporter, die sie ja vorher sind, so mit allen Wassern gewaschen, sondern zeigt dann halt einfach auch Gefühle, wenn halt er vor einer tatsächlichen Tragödie steht. Und das hat mir gut gefallen, zu zeigen, dass auch diese ja etwas abziehbildmäßigen Figuren da aber doch noch mehr liefern können an Emotionen und macht dadurch auch die Charaktere für mich sehr viel tiefer, was ja oft nicht der Fall ist in diesen Hörspielen.
Ja, genau, da ist ein sehr läppscher Umgang mit Tod und da wird auch vom Schrift, also von dem, was sie sprechen sollen, wird schon gar nicht das angelegt, dass man da wirklich betroffen ist und Emotionen zeigt, sondern wird so drüber weggegangen, so vielleicht im Sinne der Kinder auch.
Weil es ist ja auch so eine gängige Vorstellung von JournalistInnen, dass es halt immer nur um Sensationen geht und dass sie die selber mit inszenieren. So vor 20 Jahren, ne, die Sache mit dem Paparazzi-Terror, also was dann auch eben JournalistInnen da KünstlerInnen angetan haben. Oh Gott, nicht, dass gleich wieder die Leute deabonnieren, weil ich dauernd gendere. Ich versuch's zu vermeiden. Nee. Und auch jetzt so in dieser postfaktischen Zeit, wo ich auch das Gefühl habe, dass Journalismus Teil des Problems ist, also da, was, dass die Leute so gegeneinander aufgebracht sind, das ist natürlich dieser komische Social Media oder Internetjournalismus, also auch da, wenn man sich anguckt, wie die Headlines mittlerweile auch von seriösen Magazinen wie Spiegel und Tagesschau sind, also und deshalb fand ich es halt eben schön, dass Tom Fawley da mal aus dieser Rolle raustritt und sagt, wir schütten eigentlich auch selber viel Öl ins Feuer, aber eigentlich haben wir eine Verantwortung und die ist uns jetzt hier mal bewusst in diesem Moment.
Ja, gleichzeitig macht er das auch einfach professionell. Ne? Also er sorgt für eine Empathie und er will ja auch was rauskriegen. Ne? Also ich will der Figur nicht unterstellen, dass es nicht die Worte nicht so meint, wie sie gesprochen sind. Aber das ist halt auch, so geht man daran. Wir haben es vielleicht schon mal erwähnt, also ich will nicht sagen, dass Linus und ich Journalismus studiert hätten, aber wir haben es uns ein bisschen drauf geschafft in den letzten Jahrzehnten und das Konzept, nur wer das nicht kennt, das heißt Witwenschaukeln. Relativ ekelhaft von, ich werde jetzt losgeschickt von der Zeitung und muss jetzt bei den Angehörigen von jemandem, der gestorben ist, Kinder beispielsweise, da an der Tür klingeln und als Erster, weil ich bin jetzt hier Yellow Press, alles rausquetschen. Und da gibt es ja teilweise, gerade wenn die Leute unter Schock stehen, gibt es ja wirklich ekelhafte Dinge, werden dann, keine Ahnung, Sachen zugesichert teilweise, ne? Bilder, die erscheinen, haben sie vielleicht nochmal ein paar Bilder von ihrem Kind. Also wer sich fragt, warum zum Beispiel die Bild-Zeitung immer so schnell ist und dann immer unverpixelt Fotos zeigen kann von allen möglichen Opfern, dann, weil die halt als Erste da einsteigen mit einigen anderen. Es ist schlimme Vorstellung, ehrlich gesagt, das machen zu müssen, wäre nichts für mich.
Ja, auf jeden Fall. Also jetzt, wo du das sagst, muss ich dir schon ein Stück weit recht geben. Das könnte natürlich auch eine Motivation der Figur sein in diesem Moment. Ich dachte übrigens, dass das Witwenschütteln hieße, dieser komische, ist wahrscheinlich kein feststehender Begriff, kann so ein bisschen variiert werden. Aber das ist natürlich das Letzte.
Ja, kann auch Witwenschütteln heißen. Macht mehr Sinn.
Witwenschaukeln irgendwas. Ist aber auch so ein bisschen, das klingt noch ein bisschen freundlicher, also so.
Ja.
Nee, aber ein guter Punkt. Aber sicherlich bist du auch geprägt, natürlich, dass für dich Tom Fawley einfach nur dieses Monster ist aus Tim Thaler. Und ja. Dass du deshalb nur die niedersten Motive da siehst.
Hier, Earl Cattenbury. Jetzt, wo ihr Sohn tot ist, könnte ich sein Lachen kaufen. Da hätte ich jetzt vom Radiogerät gesessen und dachte, oh mein Gott, da ist er wieder. Ne? Das hatte ich schon quasi. Die Schleife lief schon in meinem Kopf. Mm. Schrecklich. Nee. Genau, hinten raus, wir hatten das ja schon ein bisschen gespoilert. Am Ende ist ja so der Kniff, Nessie gibt es doch. Das ist ja eigentlich so ein bisschen der Kniff, der kackt aber so leicht ab. Also die wirkliche Schlussszene ist ja quasi, wie Tom Fawley zu Irene Fox läuft, weil er ist im See schwimmen gewesen. Das ist ja auch das Coverbild, soweit man es erkennen kann. Und dann ist wirklich Nessie da, wo man eigentlich schon längst dachte, ach, ist alles nur so ein inszenierter Spuk. Nein, oh Gott, ist ja wirklich da. Und er erzählt das dann halt. Ne? Und dann ist Schluss. Ist ja so ein offenes Ende so ein bisschen. Wie hat dir das gefallen?
Also ich finde das sehr klassisch jetzt für so ein Horror-Element. Also die meisten Horrorfilme ähneln ja damit, dass das Monster, der Aggressor irgendwie umgebracht wird und dann gibt's plötzlich noch den Zweifel. Also Halloween, Freitag der 13., das ist ja alles dieses episodische Nightmare on Elm Street. So funktionieren ja eigentlich die meisten Enden. Also ganz klassische Enden von Freitag der 13., die so funktionieren. Und dementsprechend fand ich das auch nur konsequent, weil er paraphrasiert ja den Mythos von Loch Ness, der ja auch immer wieder dann sagt, man widerlegt das, dass es das gibt. Und irgendwie bleibt dann aber doch noch der Zweifel, ist dann das, was aber übrig bleibt. Und das machen sie hier auch. Wie hat es dir gefallen?
Ganz ehrlich, es wird viel reininterpretiert, aber so ein bisschen habe ich das in meinem Kopf drin gehabt. Der Unterschied zu Freitag der 13. ist halt, hier gibt es einen realen Mythos. Also in der realen, echten Welt gibt es eben Loch Ness. Und Es ist fast so ein, wie soll ich sagen, das Hörspiel oder das Skript vielmehr hat fast so einen, ja, fast so einen ehrenden Zugang zu diesem Mythos, denn er lässt ihn unangetastet. Also es klingt jetzt bescheuert, natürlich könnte man ein Hörspiel schreiben, wo am Schluss Nessie gefangen wird und umgebracht wird oder in den Zoo gepackt wird, wie King Kong, und gut ist, ne? Da sitzt jetzt keiner und sagt dann, das darfst du nicht machen. Aber im Prinzip, die Kinder, die da jetzt sitzen, denken sich so, Loch Ness ist ja real sozusagen, die Frage, ob es das gibt. Vielleicht gibt es das ja wirklich. So, und das ist so eine Metaebene, ist viel reininterpretiert, aber die fand ich eigentlich jetzt sehr schön mit ein bisschen Abstand, dass das so offen gelassen wird und unangetastet.
Du bist ja ein sehr rationaler Typ, Felix. Wir gehen ja davon aus, es gibt das Monster nicht. Und das Einzige, was es interessant macht, ist die Möglichkeit oder zumindest, dass man es eben nicht 100% ausschließt. Und das bietet dieses Ende auch an. Also ein offenes Ende, man könnte es auch fast jetzt wieder aufgreifen. Aber das darf man nicht so laut sagen, denn, Felix, wir haben es ja nur mal kurz angerissen, André Mininger hat ja die Gruselserie jetzt weitergetrieben. Also es gibt ja von dieser Reihe weitere Folgen, irgendwie seit, weiß ich nicht, 5, 6 Jahren, ja, keine sowas, Ahnung. Und da müsste mal eigentlich jemand das auch besprechen. Aber das wäre was für die geraden Folgen, das wäre was für dich. Also, weil ich bin der Meinung, das ist vielleicht nicht ganz so legendär. Grüße an André Mininger. Gott, hoffentlich hört er das alles nie, wie ich jedes Mal seinen Namen nenne.
Ja, was kommt nach dem Ende des Hörspiels? Da kommt doch bei uns immer das Quiz, oder bin ich jetzt blöd?
Ja, Quiz, das ist wirklich immer das Schönste. Darauf freuen sich alle, die hier noch dran geblieben sind. Aber Felix, weil es so schön ist, würde ich gerne noch mal ein Vorab-Quiz so vorlagern. Wie findest du das, wenn ich deine Pläne umwerfe?
Ja, wie immer super.
Ah, das mag ich so an dir. Und zwar reden wir auch oft über die SprecherInnen. Und jetzt haben wir jetzt hier gar nicht so viele erwähnt, außer eben Horst Frank und seine Frau. Aber es gibt noch eine Figur, die hier auftaucht. Ein Sprecher, der ist so legendär. Und ich habe mir das nochmal eben angehört, das Hörspiel. Und da sagt er nur ganz wenig. Und da habe ich schon erkannt, wer das ist. Es ist nicht mal ein ganzes Wort. Wir hören es mal.
Ich freue mich, Mr. Stockton. Guten Morgen.
Morgen.
Und weil die Figur nur das sagt und dann erstmal längere Zeit nichts, dachte ich natürlich so, ach, der sagt vielleicht nur das. Und die haben für diese winzige Rolle, für dieses halbe Wort, haben die so einen Star geholt. Und nachher findet die Figur dann aber doch statt. Jetzt nicht gerade prominent, aber Stockton hat dann schon was zu sagen. Und dann erkennt man ihn sowieso. Aber hast du ihn erkannt, Felix?
Ja, natürlich, selbstverständlich. Das ist Volker Brandt gewesen.
Sehr gut. Und da, Felix, habe ich auch so eine Wiedergeburt erlebt. Und zwar wollte ich dann sagen, so, ach ja, schön, wir highlighten ihn nochmal, denn er ist ja jetzt gestorben. Dann wollte ich gucken, in welchem Jahr jetzt, wie alt er war, als er jetzt gestorben ist, und habe festgestellt, Volker Brandt lebt. Leider verstorben ist nämlich Rainer Brandt, auch Synchronstimme diesen Sommer. Und ich hatte das offensichtlich durcheinander gebracht. Und es tut mir natürlich leid um Rainer Brandt, aber ich war total happy, dass wir jetzt nicht posthum auf Volker Brandt einzahlen müssen. Allerdings ist der irgendwie 88, 89, also hoffentlich, ne, die Ausstrahlung in 4 Wochen, das wird noch reichen.
Schöne Grüße. Also Volker Brandt, in was für Serien hat denn der noch mitgespielt in den 80ern? Bei Ein Heim für Tiere hat er nicht mitgemacht, glaube ich. Aber was war das denn nochmal? Weil ich habe den auch als Kind schon sehr präsent gehabt, als Schauspieler tatsächlich im Kopf.
Ja.
Als Kind schon die Stimme erkannt. Aber irgendwie, der ist überall immer dabei gewesen. Und dieser Gestus ist einfach der Hammer. Also auch bei 3 Fragezeichen ja ganz, ganz, ganz oft. Ach, toll.
Und er ist doch auch die deutsche Stimme von Michael Douglas, wer das jetzt sonst nicht so auf dem Schirm hat. Dafür ist er, glaube ich, sehr berühmt.
Gut.
Ja, aber gut, so viel Vorab-Quiz. Für dich ist ja kein Problem. Der muss nur einen Buchstaben sagen. Dann erkennst du jeden Synchronsprecher hier an dem ersten Hauchen. Aber wie geht's weiter mit dem Quiz?
Es geht weiter mit diesem Thema, was ich vorhin schon aufgeworfen hatte, nämlich so beginnende Demenz. Nämlich die Frage für mich, Felix, gab es dieses Quiz, was du jetzt stellen willst, denn nicht schon mal? Nächster Gedanke, könnte gut sein. Warum kannst du dich da nicht dran erinnern? Vielleicht, weil Linus mir das Quiz gestellt hat. Und dann der Gedanke, Aber vielleicht kann er sich auch Sachen nicht so gut merken. Ich mach's einfach nochmal, weil mir ist wirklich nichts eingefallen hier zu diesem Loch Ness-Mythos. Ich habe mir da den Fingerbund gegoogelt, deswegen kommen wir jetzt zu folgendem Quiz, das wir bestimmt schon hatten.
Verrückt, als gäbe es nicht genug Quizfragen auf der Welt, dass
mir
man...
Mir ist so nichts eingefallen, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Und vielleicht sagst du jetzt ja gleich, das hatten wir noch nicht, aber wahrscheinlich sagst du, das hatten wir vor 3 Folgen.
Kann ich mir nicht vorstellen, aber ich bin gespannt. Gib alles.
Ich hab total Angst. Was ist kein Pseudonym von Hans-Georg Franziskowski aka H.G. Francis? Das hattest du doch schon mal als Quiz, oder?
Nee, das hatten wir in...
Geil.
Nein, wir haben... Du hast, glaube ich, mal so bei der Mumie oder bei der Todesratte dann so seine Pseudonyme runtergerattert, so um zu zeigen, wie viel er da gemacht hat. Da hätte ich wohl mal ein bisschen besser aufpassen sollen.
Ich wollte gerade sagen, jetzt erleben wir mal, wie gut du mir zuhören kannst. Also, was ist kein Pseudonym des Autoren dieses Hörspiels und der gesamten Gruselserie, bis André Mininger sie wieder hat aufleben lassen? Der Mann hieß Gerhard Franziskowski, aber er durfte so nicht heißen, weil es zu polnisch klang. Also das ist ein Zitat, das habe ich bei Wikipedia gefunden, dem Verlag war das zu polnisch. H.G. Francis, so kennen wir ihn. Also ich habe hier mehrere im Angebot und du musst sagen, welches war kein Pseudonym. Also A. Gunther Frank, B. Gerd Hansen, C. Frank Sky, D. Hans G. Stelling. Ich lese nochmal vor. Gunther Frank, Gerd Hansen, Frank Sky, Hans G. Stelling.
Ach Gott. Ich dachte, bei Weltmillionär hätte man jetzt noch so ein paar exaltierte Namen genommen. Also hier.
Also er hatte viel mehr noch als die eben. Und wenn wie er vielleicht auffällt, ist, ich habe die genommen, die tatsächlich mit seinem realen Namen so ein bisschen spielen, also mit Vor- oder Nachnamen. Ne? Die haben alle ein bisschen was mit seinem echten Namen zu tun.
Frank Sky kommt mir bekannt vor. Stelling, ich weiß es nicht. Also ich würde einen von den ersten beiden nehmen und dann den ersten Gunther Hansen.
Gunther Frank.
Ach so, na gut.
Linus nimmt A, weil er nicht mehr wusste, was A und B ist, obwohl er das andere nehmen wollte. Gunther Frank und richtig ist B, Gerd Hansen.
Ach, das wollte ich sagen.
Ich habe dir noch eine Sekunde Zeit gelassen, aber du hast nicht gesagt, nein, dann will ich B haben. Du bist ja sonst immer so bestimmt.
Das hast du sehr gut gemacht, Felix. Also da hast du mich mal wieder aufs Glatteis geführt. Gerd Hansen, Gunther Frank. Ja, stimmt. Also ach, man hätte es wissen müssen. Ja, naja, weil es am nächsten vielleicht an seinem Namen dran ist und deshalb am unwahrscheinlichsten gewesen wäre. Frank Sky meine ich sogar mal irgendwo wahrgenommen zu haben. Um mich mal bei meinen Fans zu rehabilitieren. Ich kenne mich total gut aus.
Guckst du mal in deinen Groschenheften. Hast bestimmt ein paar gekauft von Frank Sky. Das soll es gewesen sein für heute. Wir sprechen uns wieder beim nächsten Mal. Mein Name war Felix Schaller und du bist?
Linus Volkmann. Vielen Dank für den schönen Ausritt hier mit dir, Felix.
Danke gleichfalls. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ausnahme der Rose. Boom.